Elvir Osmankovic ist zu Gast. Und Elvir ist der Erste, der sich hier überhaupt in die kleine Sendung hier verirrt. Von daher habe ich erstmal zu danken, dass du hier quasi als Pioniergewehr bei Fuß stehst und dich auf dieses unbekannte Abenteuer einlässt. Also moin nach Berlin.
Ja, moin zurück. Ist mir eine große Ehre, als erster Gast bei dir in der Folge zu sein. Und das freut mich. Ich bin gespannt aufs Gespräch.
Du bist der kreative Kopf von Hands of God und jeder, der in den vergangenen Wochen und Monaten so ein bisschen durch den Kurvenhelden-Feed bei Instagram mal gegangen ist, dem dürfte Hands of God auf jeden Fall ein Begriff sein, weil wir haben ja das ein oder andere Motiv quasi in kreativer Kooperation erstellt und auch als Gewinnspiel unter die Leute gebracht. Zum Beispiel das Motiv der Stands, also diese Pyro-Rauchschwaden mit Fahnenmeer und im Rauch verschwindenden Polizisten. Und zuletzt haben wir ja auch die Sterne, also die charakteristische Flutlichter, wie ich glaube Ruhrstadion in Bochum hatten wir, Weserstadion in Bremen, Olympiastadion in München, Parkstadion in Gelsenkirchen und jetzt zuletzt glaube ich auch Rostock, habe ich noch eins vergessen.
Nee,
das waren glaube ich alle, ne? Genau, die haben wir ja auch nochmal zusammen erstellt. Aber Hands of God gibt es natürlich nicht erst seit Kurvenhelden da so ein bisschen die Finger im Spiel hat, sondern wenn ich richtig informiert bin und vor allem richtig gerechnet habe, Mathe war ja immer so ein Schwachpunkt bei mir, müsstet ihr in diesem Jahr das 10-Jährige feiern, oder?
Oh, das wäre schon fast das Doppelte von dem, was es wirklich ist. Also wir feiern in diesem Jahr 6-Jähriges, 10-Jähriges würden wir bei Wolf Osmankovic feiern. Das ist unsere Kommunikationsagentur, die wir 2014 gegründet haben.
So, ich habe die WM 2014 so ein bisschen als Startpunkt da abgespeichert durch deine Erzählung in einem anderen Podcast. Habt ihr da nicht so das erste Motiv auch erstellt?
Ja, das ist vollkommen richtig. Also daran knüpfst du das. Das ist korrekt. 2014 ist nach dem WM-Sieg die erste Illustration in dem Stil entstanden.
Und welche war das?
Das war Mario Götze, das Siegtor gegen Argentinien. Und vielleicht bevor wir uns verlieren, würde ich gerne noch eine Sache zumindest mal erweitern. Also ich bin Mitgründer von Hands of God und mache das gemeinsam mit Matthias. Und wir sind beide Kreative, die sich eben 2018 entschlossen haben, ein eigenes Label zu gründen. In dem Fall gibt es zwei kreative Köpfe, Matthias und mich. Der Unterschied ist, ich bin Designer, mache also auch diese Illustration, habe auch dieses visuelle Konzept erdacht und Matthias kommt mehr aus dem Text und gemeinsam haben wir eben Hands of God als Label aufgebaut. Mhm. Und damals eben, 2014, wie gesagt, die WM und der WM-Sieg Deutschlands und für Matthias und mich war das so der Peak des Fantums bei der Nationalmannschaft. Wir haben da lange darauf hingefiebert, haben gemeinsam viele verlorene Halbfinals und Finals sehen müssen. Und haben auch in der Zeit vor 2014 eigentlich immer gemeinsam auch spektakuläre Fußballmomente irgendwie kreativ verarbeitet. Und das war aber halt immer in ganz unterschiedlichen Stilen. Mhm. Das hat jetzt nichts mit Hands of God zu tun, sondern einfach als Beispiel, als Miro Klose den Rekord von Ronaldo geknackt hat mit den meisten Toren bei einer WM, haben wir so ein Bild geschaffen, wo dann irgendwie der Name Ronaldo mit so einer Stollenspur durchgestrichen wurde. Also wir haben da immer so ein kreatives Stück daraus gemacht. Das war für uns ein Fingerübung, weil wir beide aus der Kreativbranche kommen und Fußball eben unsere Leidenschaft ist. Und dann hat sich das immer miteinander verbunden. Genau, aber 2014 eben dann der Startpunkt des Stils und des visuellen Konzepts, was dann aber sehr lange in der Schublade lag, weil es noch kein übergeordnetes Dach gab. Was will man damit anfangen? Also ich hatte da schon ein sehr, sehr starkes und konkretes Gefühl, dass es gut ist, dass man damit was machen kann. Mhm. Mit Matthias selber habe ich, glaube ich, dann 2 Jahre erst später gesprochen und ihm das mal gezeigt. Und er war dann auch sofort Feuer und Flamme, was quasi auch nochmal so eine direkte Bestätigung war, dass es gut ist und dass da was drinsteckt. Und 2018 zur WM in Russland, das war dann der offizielle Launch von Hands of God. Ja. Das war dann unser Startpunkt, also der offizielle. Wir haben natürlich schon ein bisschen früher angefangen vorzubereiten, aber offiziell seit Juni 2018.
Okay, aber bevor wir zur Erfolgsgeschichte von Hands of God kommen, wollen wir die Leute natürlich erstmal abholen, wer mir hier überhaupt gegenüber sitzt, zumindest virtuell gegenüber sitzt. Von daher würde ich dir jetzt einfach erst nochmal die Möglichkeit oder die Gelegenheit geben, dich selbst vorzustellen. Was müssen die Leute über dich, was müssen die Leute über Elvir Osmankovic wissen?
Ja, also wie du schon gesagt hast, Mitgründer von Hands of God. Ich bin Designer, Familienvater und Fußballenthusiast, lebe seit über 20 Jahren in Berlin und habe früher sehr lange in Kommunikationsagenturen gearbeitet als Kreativdirektor, habe dort Kampagnen verantwortet und habe dort eben halt auch Matthias kennengelernt und lieben gelernt. Wir haben uns da eben angefreundet und haben uns dann 2014 selbstständig gemacht. Und um auf den Fußball nochmal zuzukommen, ich bin BVB-Fan, falls das interessiert. Aber da ja, kommen wir, glaube ich, später auch nochmal darauf zu sprechen.
Also nicht ganz unwichtig in diesem Format natürlich. Man hört es ein bisschen heraus. Berliner Schnauze hört sich definitiv anders an. Ja, du hast ja gesagt, seit 20 Jahren ungefähr in Berlin, also so 2004. Also das heißt, sozialisiert, man kann es so ein bisschen raushören im Schwäbischen, oder? Im Schwabenland.
Absolut richtig, genau. Geboren in Brackenheim, ein kleiner Ort in der Nähe von Heilbronn, Stuttgart. Genau, sehr idyllisch. Eine große Rotweinanbaugemeinde, oder die größte überhaupt in Württemberg. Also sehr weingeprägt, die Region dort. Und ja, habe da eine sehr schöne Kindheit und Jugend verlebt.
Nun könnte man ja ketzerisch sagen, da bist du in Berlin sicherlich nicht der einzige Schwabe, um mal hier gleich ein Klischee zu bedienen. Also, wenn du in der Nähe von Heilbronn geboren bist und man sich so die Karte von Baden-Württemberg mal so vor dem geistigen Auge vorstellt, dann liegt man da ja ziemlich so im Dreieck der Einzugsgebiete VfB Stuttgart, Waldhof Mannheim, Karlsruhe SC, was ja allesamt Vereine mit einer gewissen Tradition und Fanbase sind. Wieso hat es denn keiner dieser regionalen Clubs geschafft, dich irgendwie in den Bann zu ziehen? Du bist ja, wie du schon gerade gesagt hast, BVB-Fan geworden.
Richtig, und das ist tatsächlich auch ein bisschen Bedarf einer längeren Vorgeschichte, weil als Kind tatsächlich und Jugendlicher war ich VfB-Fan.
Okay.
Und genau, also in meiner Kindheit und Jugend waren meine Helden Algöwer, Klinsmann, Buchwald, Gaudino, Sito Winson.
Ja.
Ich selber habe auch aktiv Fußball gespielt, in der Jugend, auch später als bei den Herren. Und als Jugendspieler ist man dort, wenn man dort in der Region aufgewachsen ist, und dachte, man hätte das Zeug dazu, ist man halt dann von seinem Verein aus zu so Sichtungstagen zum VfB auch gegangen. Also es hat dann halt, ne, dann ist man da hin, dann waren die Profis auch da, haben halt alle Kinder, die da ankamen, wurden halt aufgeteilt in Gruppen, dann wurde halt gesichtet und die Spieler, die besonders gut waren, bekamen dann halt eine Einladung zum VfB. Hat bei mir halt nie gereicht.
Ah, schade.
Aber ich war halt einige Male dort. Kannst dir vorstellen, dass man als, ich weiß nicht, sowas gibt es heute in der Form natürlich nicht mehr. Weil tatsächlich einfach der Kader, der aktuelle Kader der Profimannschaft halt dort vor Ort war und halt mit, also sie waren halt auch Coaches quasi, nicht die einzigen, aber sie haben sich halt auch immer irgendwelche Gruppen genommen, haben da halt mit bewertet und besprochen.
Wie alt warst du da so?
Das war schon auch.
Also mit welchen Profis hast du da zusammengearbeitet?
Ja, das klingt so. Da muss ich so 10, 11, 12 gewesen sein. Das waren vielleicht so 3 Jahre in Folge, jedes Jahr. Da weiß ich auch noch, das war so ein Mitspieler, mit dem ich meine ganze Jugendzeit auch durchweg verbracht habe. Wir zwei sind da halt immer hingekarrt worden von unserem Verein. Oder besser gesagt von seinem Vater. Aber es hat eben für uns beide nie gereicht. Und tatsächlich jetzt an diesen Sichtungstagen kann ich mich jetzt nicht erinnern, welcher der Profis dann mal bei uns stand, aber es waren genau diese Reihe, die ich da vorhin aufgezählt habe, also von Algöwer, Buchwald, Sido Winson, die waren halt alle da. Und ja, so fing das an. Also und da war ich VfB-Fan, auch einige Freunde und Bekannte aus meiner Generation, da und auch mein bester Jugendfreund, die haben selber beim VfB gespielt, jahrelang und dann halt auch bei den Amateuren. Also das heißt, ich habe da schon immer einen Bezug dazu gehabt und war eben auch Fan. Und dann gibt es halt so eine Phase, und die muss bei mir irgendwie so Anfang 20 eingesetzt haben, als der Kopf quasi über das Herz gesiegt hat und ich dieses romantische Fan-Dasein für mich persönlich nicht mehr aufrechterhalten konnte. Also irgendwie konnte ich mich dann nicht mehr mit der Mannschaft identifizieren, die da beim VfB war. Ich habe mich allgemein etwas vom Fußball entfernt, ohne zu wissen, also genau warum. Aber es war eben so, es waren bestimmt so 2 oder 3 Jahre, in denen ich auch wenig Fußball geguckt habe. Und dann ist allgemeines Interesse am Fußball so abgeflacht.
Okay.
Und auch am VfB, so kann man sagen.
Gab es da einen Auslöser? Oder?
Nee, also ganz konkret nicht. Aber es war schon auch eine schlechte Phase vom VfB. Und so es waren so ein paar Jahrgänge, ja, so 2, 3 Jahre, also es gibt so einen Spielernamen, den ich damit sehr stark verbinde, das ist echt hart, dass ich das so an einem einzelnen festmache, aber Georgevich hieß der Kollege. in der Zeit, als er spielte und ja, die Mannschaft um ihn herum, war das nichts, womit ich mich noch identifizieren konnte, beziehungsweise was ich damit meine, mit das romantische Fan-Dasein konnte ich nicht mehr aufrechterhalten für mich. Ja, einfach feststellen, dass im Laufe der Jahre Spieler kommen und gehen und dass sie, dass das Ganze den Regeln des Marktes folgt und ich dann gedacht habe, ja, und ich als Fan glaube an die echte Liebe, ja, und erlebe sie dort nicht, ja, und werde immer wieder quasi enttäuscht und dann war das sicherlich so, es war ein Prozess, in dem ich mich da letztlich so ein bisschen davon entfernt habe.
Wenn du sagst so Anfang 20, aber, dann sind wir ja wahrscheinlich so Mitte der 90er jetzt gerade, oder?
Ja, ganz genau. Ja. Ja, genau.
Und war das dann zu der Zeit beim BVB anders? So, wenn du so vielleicht von mangelnder Identifikation bei Spielern sprichst, war das beim BVB anders? Oder was hast du da gefunden, was beim VfB nicht war?
Ja, das ist jetzt genau das Spannende, weil es gibt ja so den der ganz klassische Weg, den auch Nick Hornby beschreibt in seinem Buch, ist halt, du suchst dir den Verein eben nicht aus. Hm. Ne? Und so kenne ich es ja auch bei ganz vielen Freunden und Bekannten und Menschen, die wir jetzt auch im Zuge der Arbeit für Hands of God kennengelernt haben. In der Regel sind es Menschen, die haben sich irgendwie im Kindesalter in einen Verein verliebt und sind dabei geblieben.
Ja.
Egal, was an Erfolgen oder Misserfolgen kam, sie haben sich dem verschrieben und da gab es eben dann nie diesen Bruch, wie es ihn bei mir gab. So, das unterscheidet mich da schon mal tatsächlich sehr stark. Und ich hatte überhaupt gar nicht mehr vor, nochmal Fan zu werden in irgendeiner Form, sondern ich war grundsätzlich natürlich, dann kam das Interesse am Fußball wieder zurück. Also ich war grundsätzlich wieder Fußballfan, ne? Und habe mich dann erstmal darauf konzentriert, ist auch sehr lustig, die Vereine sympathisch zu finden, die Bayern Paroli geboten haben.
Ah, ja.
Ne? Weil auch in meiner Kindheit und Jugend war es so, dass Bayern sehr dominant war, eine Meisterschaft nach der anderen gewonnen hat. Und ja, wenn man selber nicht Bayern-Fan ist, nervt es dann natürlich. Also diese Dauermeisterschaften und dann freut man sich, wenn beispielsweise damals war es dann eben mal Werder Bremen, die dann Meister wurden. Oder halt der BVB. Ne? Und so kam die mal so aufs Tableau. Sympathie entstand erstmal. Und ja, also klar, sowieso das Wissen darum, dass es ein cooler Verein ist, geiles Stadion, große Fanbase. Aber mehr erstmal auch nicht. Ne? Und dann kamen dann diese zwei Meisterschaften Mitte der 90er, 2002. Das waren dann so Ausrufezeichen. Aber, und jetzt kommen wir eigentlich zum ganz konkreten Auslöser, den es bei mir gab. So richtig gezündet hat es dann eigentlich mit Jürgen Klopp.
Okay.
Weil er hat, also da kann ich jetzt eigentlich auch die Geschichte von hinten erzählen. Man kann sagen, dass ich mindestens genauso großer Klopp-Fan bin, wie ich BVB-Fan bin, weil er hat es halt tatsächlich geschafft, dass ich dann quasi schon im Erwachsenenalter noch einmal mich öffne für diese romantische Fanperspektive. Also wirklich auch an diesen Claim in dieser Zeit gedacht und geglaubt, echte Liebe und mit dem, was er da aufgebaut hat, mit dem, was er repräsentiert hat, war er halt eine große Projektionsfigur oder identitätsstiftende Figur im Verein und im Umfeld. Und das war bei mir tatsächlich der Auslöser. Und das ging dann halt Hand in Hand mit der Entwicklung der Mannschaft, dass sie dann natürlich auch Meisterschaften gewonnen haben, Double und die Bayern in die Schranken gewiesen haben. Und
okay. So. Das ist ganz interessant, weil dann sind wir in einer ähnlichen Zeit sozusagen so ein bisschen Fußball sozialisiert worden, obwohl du 14 Jahre älter bist als ich. Also so ich weiß natürlich so, du bist Jahrgang 75. Das ist natürlich nicht so einfach, sich auch über Vereine zu informieren, glaube ich, zu der Zeit, die jetzt nicht unbedingt so einen lokalen Bezug haben. War wahrscheinlich wesentlich leichter, über den VfB Stuttgart oder KSC was zu finden, als jetzt über den BVB damals. Das war bei uns, also zu meiner Zeit, ich bin Ende der 80er geboren. Und da bin ich halt auch völlig 90er Jahre sozialisiert. Und zu der Zeit, wie du gerade schon gesagt hast, Dortmund 95, 96 Meister und 97 Champions League Sieger. Bayern 94 und 97, also Dortmund so ein bisschen umkreist, was die Meisterschaften angeht, 96 UEFA Cup geholt. Und sogar das war natürlich für mich so die prägendste Zeit. Und da hieß es im Kindergarten immer nur, bist du Bayern oder bist du Dortmund? Auch wenn es überhaupt gar keinen regionalen Bezug zu Bayern gegeben hat. Aber es gab einfach nur, weil das die präsentesten waren. War es denn bei dir auch so ein bisschen so ein Stadionbesuch? Oder fangen wir nochmal zurück irgendwie zu deinem ersten Stadionbesuch. Erinnerst du dich noch an den? Weil es ist ja für viele einfach auch immer so das einschneidendste Erlebnis für die spätere Prägung als Fußballfan und eigentlich auch ein unvergesslicher Tag. Weißt du noch, wann, wo und mit wem du das erste Mal in einem Stadion warst?
Ja, tatsächlich weiß ich das noch sehr, sehr gut, weil da zwei Sachen miteinander verbunden wurden. Mein erster Stadionbesuch war im Neckarstadion und das war nicht nur ein Stadionbesuch, sondern jetzt kommt das Spezielle daran. Früher, das war 1988, gab es Vorspiele, also vor dem eigentlichen Bundesligaspiel, ja, wurde im Stadion auf dem Rasen, durfte halt ein Jugendspiel, ja, stattfinden. Ja. Völlig absurd und heute, ja, unvorstellbar.
Ja, voll.
Das heißt, wir oder ich mit meiner Mannschaft VfL Brackenheim, grüße den raus, haben den, die D-Jugend vom VfB Stuttgart gespielt. Im Neckarstadion vor dem Bundesligaspiel.
Und wie hoch habt ihr verloren?
Wir waren eine goldene Generation beim VfL und haben aber trotzdem verloren. Wie hoch, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, es war gar nicht so mega deutlich. Vielleicht so 4-1 oder so. Ja, okay. Was aber absolut spektakulär war. VfB hat an dem Tag gegen VfL Bochum gespielt. Und als die VfL-Fans, die waren schon da im Gästeblock. Ansonsten war das Stadion leer. Also das nur so zur Vorstellungskraft. Es war jetzt nicht so, dass wir da von einem ausverkauften Stadion gespielt haben, sondern es war dann doch weit vor dem Anpfiff des eigentlichen Spiels.
Ja.
Warum auch immer waren die Gästefans aber schon da. Und die haben dann aber mitgekriegt, weil es über die Lautsprecher ausgerufen wurde, dass wir VfL Brackenheim heißen. Ja. Okay. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, haben die uns halt angefeuert mit VfL rufen, was wir als Zwölfjährige natürlich, klar, super spektakulär fanden. Mindestens genauso spektakulär wie dass dann eben die VfB-Mannschaft irgendwann kam, währenddem wir gespielt haben, so Platzbedingungen, so ganz klassisch im Trainingsanzug. Wir mussten uns da natürlich zusammenreißen, um uns weiter aufs Spiel zu konzentrieren, weil natürlich guckt man dann halt, weil da die Helden gerade reinlaufen. Und dann haben sie sich ja so ein bisschen an Seiten angestellt. Und damals war Otto Baric Trainer beim VfB und der hat eben gehört, dass ich mich mit einem Mitspieler bei mir in der Mannschaft zwischendurch auch auf jugoslawisch Sachen zugerufen habe, was er dann einfach zum Anlass genommen hat, uns zu coachen von außen. Hat dann halt immer wieder so was reingerufen oder bei guten Pässen oder guten Aktionen uns aufgemuntert und zwar, ja, wie du merkst, unvergesslich, weil ich es jetzt immer noch total auf dem Schirm habe. Er stand da mit Predrag Pasic, das war ein Stürmer vom VfB, die standen da zu zweit und haben da uns ein bisschen gecoacht.
Genau, ja,
und
dann Geschichte.
Nach unten tatsächlich eine sehr schöne Erinnerung an den Jugendfußball. Und es war so klar das Highlight. Und danach sind wir halt, dann waren wir eingeladen und haben uns dann ein Spiel anschauen dürfen, dass der VfB mit 4-0 verloren hat. Jetzt habe ich gerade vorhin tatsächlich nochmal geguckt, wer da eigentlich beim VfL gespielt hat. Zwei Tore von Klaus Fischer. Und wenn man Klaus Fischer noch live spielen hat sehen, dann weiß man, dass man alt ist. Und Stefan Kunz hat beim VfL Bochum gespielt, hat auch ein Tor.
Ja, okay.
Genau, also das war mein Stadionbesuch. Und damals eben, ja, wie gesagt, schon auch klar, also so ganz klassisch VfB-Fan, weil dort vor Ort und war das schon beeindruckend. Aber ich merke das schon, also weißt du, wenn man gerade, wir haben ja sehr, sehr viel mit Menschen zu tun, also A, mit Fans und mit Menschen, die aus dem Fußball kommen. Wenn ich mich kurz fassen möchte, dann lasse ich das ganze Thema aus, dann sage ich einfach, ich bin ein BVB-Fan. Ja? Aber heute haben wir gemeinsam ein bisschen Zeit und dann kann man das auch ein bisschen beleuchten, weil ich da schon merke, dass ich da nicht so einen ganz klassischen, nicht einen ganz klassischen Fan-Werdegang habe und ich mich da auch, wenn ich jetzt sehe, jemand, der in meinem Alter im Pott aufgewachsen ist oder in Dortmund geboren wurde und mit seinem Papa das erste Mal ins Stadion gegangen ist, dann BVB-Fan wurde und sein ganzes Leben lang eben BVB-Fan ist. Da will ich mich nicht auf eine Ebene stellen. Ich bin da, ja, ich habe mir das auch nicht ausgesucht. Das ist eben so entstanden und ich merke auch grundsätzlich so, dass ich in den Jahren, in denen ich Fußball verfolge, immer wieder auch, also ich sag, ich begründe es immer mit meinem großen Herzen, dass ich immer wieder Sympathien für Vereine habe. Das entsteht automatisch. Also dass, ob das jetzt irgendwelche fußballerischen Leistungen sind oder wodurch auch immer sie dann hervorstechen. Aber da merke ich schon, dass ich da nicht ganz so streng bin, sagen wir es mal so. Ja. Also ich kann da vielen Vereinen vieles Gutes abgewinnen.
Okay, gab es denn nach deinem ersten Besuch jetzt im Neckarstadion, wurdest du da auch so ein bisschen angefixt vom Stadionerlebnis oder hast du dich dann eher so auf deinen eigenen Jugendfußball konzentriert, beziehungsweise was waren so die Stadienerfahrungen nach dem ersten Mal Neckarstadion? Wieder Neckarstadion oder hast du da auch mal andere Sachen ausprobiert in der Jugendzeit und Kindheit?
Jugendzeit, Stadionbesuche selten bis gar nicht auf der Tagesordnung. Also es okay. war dieser eine Stadionbesuch da, von dem ich jetzt beschrieben habe. Und ich wüsste jetzt gar nicht genau, wann der nächste dann war. Vielleicht, war sicherlich auch wieder Neckarstadion oder damals hieß es dann schon wahrscheinlich anders. Bei unserem internationalen Turnier, so Vorbereitungsturnier mit dem FC Barcelona. Also das daran erinnere ich mich noch, aber in der Zeit damals, also in Süddeutschland, war ich mal bei Waldhof Mannheim, weil da eben halt auch ein Bekannter bei Waldhof gespielt hat. Aber Stadionbesuche haben da keine so große Rolle gespielt. Das ist tatsächlich jetzt erst dann in Berlin wieder relevanter geworden. Ja, weil man hier einfach schon mal zwei Vereine hat, in die man besuchen kann oder die Stadien. Ja. Was ich dann auch sowohl bei Union als auch bei Hertha gemacht habe. Und jetzt ich habe zwei Kids. Ein Sohn und eine Tochter und der Levin, der ist 9 und zufälligerweise BVB-Fan und mit dem war ich jetzt tatsächlich schon, komisch, ich weiß auch nicht. Und mit dem war ich jetzt im Westfalenstadion, was sehr, sehr cool war, einmal gegen Freiburg in der letzten Saison und dann auch zum Saisonfinale am 27. Mai.
Dieses Jahr meinst du?
Letztes Jahr, genau. Also 2023. Jahr.
Also das die verpasste Spiel gegen Mainz, ja. Okay.
Ganz genau.
Ja, wie war das so? Mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, wie war da so die Stimmung nach dem Spiel? Das kann ich mir vorstellen, wie eine riesige Trauergemeinde, oder?
Ja, also vielleicht ganz kurz noch ein Satz zu der Stimmung vor dem Spiel. Das war unfassbar. Mhm. Also mein Mats Hummels hat das ja auch in den Podcasts mehrfach erwähnt, diese dichte Atmosphäre und die Sonne schien, das Wetter war top, also es war ja alles vorbereitet und das Stadion war irgendwie schon eine Stunde vor Spielbeginn rappelvoll, alle waren heiß, also es hat sich dann eben schnell aufgelöst und klar, danach war große Trauer angesagt, aber ich habe jetzt für mich tatsächlich kürzlich nochmal so gedacht, ich glaube, also ich persönlich habe es jetzt, glaube ich, im Stadion besser weggesteckt, als wenn ich es jetzt am Fernsehen verfolgt hätte. Ich glaube, da wäre ich verzweifelter gewesen. Im Stadion ist man dann auch irgendwie so abgelenkt und dann, klar, ist das eine Kind noch dabei, dann hat man ja ein bisschen Verantwortung zu tragen, genau. Und
ja, klar.
Nee, man hat sich
nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ganz genau. Also tatsächlich habe ich das dauernd gefühlt und ich hatte da auch vorher natürlich auch drüber nachgedacht, sollen wir es machen, also dorthin gehen, weil eben auch in Betracht gezogen, dass es schlecht ausgehen könnte. Und habe mir aber gedacht, ja, selbst das ist aber trotzdem, ja, es ist unvergesslich. Es bleibt halt dann trotzdem ein historischer Tag, an dem wir uns für immer erinnern werden. Halt nicht ganz so, wie man sich das vielleicht im Vorfeld gewünscht hatte, aber trotzdem ist es dann auch schön, also wenn dann andere BVB-Fans an einem vorbeilaufen und dann das Kind trösten, ne? Also da hat er dann schon auch gemerkt, oh krass, fremde Menschen sprechen mich hier an und sind nett zu mir und ja, er hat dann halt irgendwie eine Stunde später angefangen, erwachsene BVB-Fans zu trösten und so, also es war schon insgesamt trotz allem, es klingt irgendwie absurd, aber es war trotzdem ein schönes Erlebnis, weil
ja klar, es gehört zum Fußball dann auch dazu.
Genau.
Okay. Ja, du hast eben, als du von deinem ersten Stadionbesuch erzählt hast und von eurem Vorspiel erzählt hast, du gesagt, du hast dich mit deinem Stürmerkollegen auf Jugoslawisch unterhalten. Du hast ja bosnische Wurzeln. Hast du zum Fußball in Bosnien auch ein bisschen Bezug oder wie würdest du sagen, unterscheidet sich die bosnische Fußballkultur von der deutschen?
Also vielleicht zum ersten Teil der Frage, ja. Also ich habe Bezug einmal durch die familiären Wurzeln. Meine Eltern kommen aus Sarajevo. Das heißt, ich war da als Kind im Sommer häufig über mehrere Wochen. Und dort eben halt auch, da gibt es zwei Vereine, den FK Sarajevo und Jelesnica Sarajevo. Und in beiden Stadien halt auch gewesen und mir da Spiele angeguckt. Was damals auf jeden Fall ein Riesenunterschied war zu dem, wie ich jetzt Fußball in Deutschland erlebt habe, war Fangewalt. Also das hat in Bosnien halt eine, also damals zumindest eine sehr große Rolle gespielt. zwar nicht so familienfreundlich, wie man das jetzt, denke ich mal, hier in Deutschland in der Bundesliga kennt. Ist nie was passiert und ist auch alles gut gegangen, aber ja, das hatte mir damals auf jeden Fall so eine zentrale Rolle gespielt. Wenn du mich jetzt fragst, wo ich jetzt einen Unterschied sehe zwischen den Fankulturen, da war das schon so, dass da diese Fangruppen sich da eigentlich regelmäßig irgendwie verabredet haben, um sich da noch auf andere Art und Weise auszutauschen.
Ja. Reden wir jetzt von deiner Kindheit, als du da warst, oder warst du da schon älter?
Das war jetzt eher so, das waren jetzt eher so Kindheits- und Jugenderinnerungen. Als junger Erwachsener war ich dann auch tatsächlich dann zu Mannschaften, zu Spielen der Nationalmannschaft. 2009 beispielsweise mal zu einem Quali-Spiel zur WM gegen die Türkei, in Bosnien aber.
Ja.
Und das war eigentlich so die goldene Generation. Also das heißt, ich verfolge den bosnischen Fußball jetzt hauptsächlich auf Nationalmannschaftsebene, nicht auf Vereinsebene. Und ja, es gab eben die goldene Generation mit Dzeko, Ibisevic, Salihovic, Misimovic, das waren ja auch alles Bundesligaspieler, die da den Kern der Mannschaft gebildet haben und dann auch 2014 sich für Brasilien qualifiziert haben. Das heißt, zur WM in Brasilien konnte ich da immer mich auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft freuen, dann aber auch auf die der bosnischen Nationalmannschaft, die leider damals, gut, ich will jetzt kein brisantes Thema ins Spiel bringen, aber damals gab es eben noch keinen Videoschiedsrichter und sie haben gegen Nigeria, ihnen wurde ein klares Tor aberkannt von Dzeko und mit dem Tor werden sie halt in die K.O.-Runde eingezogen. Aber das nur am Rande. Jetzt werden wir sehen, also jetzt habe ich gesehen, dass Bosnien in der gleichen Gruppe ist wie Deutschland, in der ungeliebten Nations League, was vielleicht mehr über den Zustand der deutschen Nationalmannschaft aussagt.
Abgestiegen,
Genau, so ist meine Verbindung zum bosnischen Fußball.
Okay, wie hat sich denn diese Fangewalt, wenn du davon sprichst, so als großen Unterschied, wie hat sich die geäußert? Wie hast du das mitbekommen, wenn du konkret so bei den Spielen warst? Oder wie hast du davon mitbekommen?
Na, erstmal die ganzen Erzählungen am Stadion oder mit den Menschen, mit denen man dort war, mit Bekannten oder Freunden oder Verwandten. Da gab es klare Regeln, wie man sich zu verhalten hat, wo man hingehen darf, wo nicht, um eben nicht in Gefahr zu geraten. Das war so eigentlich der Kern, das, was ich so als Gefühl da mitgenommen habe. Und dann natürlich die Stimmung im Stadion, die war dann schon aggressiv, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Wie sehr das jetzt auch damit zu tun hatte, dass ich Kind und Jugendlicher war und man da ja bestimmte Sachen auch anders wahrnimmt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt als Kind, wenn da jetzt irgendwie Pyro gezündet wird in den deutschen Stadien, ob ich das auch als Kind eher bedrohlich wahrnehme, weiß ich nicht. Aber es ist ja immer so, ich finde, immer wenn man ins Stadion kommt, auch als Erwachsener, also als Kind sowieso, aber es hat ja schon was Beeindruckendes, in dem Moment, wo man so ein Stadion betritt, diese Größe und diese Masse an Menschen und wenn dann auch schon Lärm ist, also das hat schon immer Beeindruckendes auf jeden Fall.
Wie viele Grounds hast du in deinem Leben schon gesehen oder gemacht, also, wenn du sagst, national wie international?
Leider nicht so viel, wie ich es mir wünschen würde, aber ich bin da bei 15 oder 16, also das ist sehr überschaubar.
Okay.
Also im internen Ranking mit Matthias schaue ich da ziemlich schlecht aus. Der war auch schon Maracana und also der hat schon deutlich mehr gesehen in den USA beim WM, bei der WM 94 und so. Genau, aber was noch ist, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Also
okay, von diesen 15 Grounds, wo hat es dir am besten gefallen?
Ja, das Westfalenstadion beim BVB. Okay.
Und wo würdest du unbedingt nochmal hinwollen? Was steht sozusagen auf deiner Bucketlist?
Anfield Road.
Und gegebenenfalls, wenn jetzt Anfield Road mal als Stadion und vielleicht auch ein besonderes Spiel, was du unbedingt mal sehen möchtest?
Nee, da bin ich da nicht so spezifisch. Tatsächlich würde ich jetzt gerne, also wenn ich es mir jetzt wirklich aussuchen könnte, wenn ich jetzt mir wünschen könnte, welches Spiel, dann würde ich mir wünschen, das letzte Heimspiel von Jürgen Klopp in Liverpool zu sehen. Da wäre ich dann gerne im Stadion.
Naja, vielleicht wird er ja bald Nationaltrainer. Dann hast du bald vielleicht nochmal die Gelegenheit. Bei einem Spiel, da kriegst du garantiert Karten. Da sind die Stadien dann immer nicht so voll.
Genau, das ist ja auch so ein bisschen meine Hoffnung. Wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, nachdem er jetzt eben...
Ja, wobei die Stadien dann wahrscheinlich wieder ein bisschen voller werden, wenn er da wäre.
Definitiv.
Ja. Du bist ja in den 80ern, 90ern noch so in den Genuss altehrwürdiger Stadien gekommen, beziehungsweise du hättest in den Genuss kommen können. Ich weiß nicht, du hast vorhin gesagt, dass du erinnerst dich gar nicht unbedingt an den zweiten nach dem Neckarstadion, aber Trotzdem gab es da so in den 80ern, und wenn du sagst Neckarstadion, das war ja auch noch vor dem Umbau, bist du noch sozusagen in den Genuss gekommen, dieser alten Stadien, die heutige Jugend ja zum Großteil auch gar nicht mehr so kennt. Vermisst du auch diese alten charakteristischen Stadien, die ja früher wirklich noch alle einzigartig waren und nicht dieser immer gleiche Betonbausatz wie heute, weil du die Stadien ja heute eigentlich nur noch an der Anordnung der Sitzschalen erkennen kannst?
Ja, also ich kann es jetzt nicht aus so einer eigenen Erfahrung heraus vermissen. Ich kann es eher so aus der Distanz bewerten. Und da sehe ich ja schon, auch allein architektonisch ist es ja so, wenn man so Stadien hat wie das Giuseppe Meazza Stadion. Das sind ja einmalige architektonische Bauwerke. Und wenn man die jetzt mit Neubauten vergleicht, das kann man jetzt auch nicht pauschal so sagen. Es gibt ja schon natürlich neue Stadien, die auch sehr spektakulär sind und einzigartig in ihrer Architektur. Mhm. Aber viele sind dann halt schon so ein bisschen nach einem Schachtelprinzip erstellt und Wellblech und dass dann da nicht viel geboten ist. Und innen, ja klar, im Innenraum ähneln sich halt sehr, sehr viele Stadien. Aber ich finde trotzdem, dass man da schon auch merkt, dass jeweils dann die Fangruppen da diese Innenräume dann so gestalten oder annehmen oder sich derer annehmen, dass die dann auch immer so ein bisschen hart bekommen. Also jetzt nicht überall, nicht in allen Stadien, aber ich finde bei manchen, wenn man da einen Fernseher einschaltet, da kennt man sofort, alles klar, das ist jetzt Pauli oder das ist jetzt bei Dortmund oder Werder. Also es war
da gibt's schon. Stimmt. Da gebe ich dir recht. Welches Stadion von früher würdest du den Jungfans aus der heutigen Zeit wünschen, dass sie sich nochmal ansehen könnten bei einem Fußballspiel? Also ich würde zum Beispiel richtig gerne nochmal so den alten Bökelberg in Mönchengladbach sehen können. Also ich kenne den nur aus dem Fernsehen, fand die Atmosphäre, die da aber immer rübergekommen ist, immer sehr magisch und irgendwie speziell. Da ist sicher auch immer viel Verklärung dabei, auch wenn man so die alten Stadien anguckt. So viele haben auch einfach, ich erinnere mich noch an Stadien, die hatten keine Steigung mehr in der Kurve, da stand man in Pfützen drin. Klar, das vieles wird auch verklärt sozusagen. Parkstadion Schalke hätte ich auch gerne nochmal gesehen, legendäres Stadion für mich. Und für mich das Schönste überhaupt, das Münchner Olympiastadion. Da war ich nur einmal zum AC/DC-Konzert, aber nie zum Fußball. Also die Frage war, welches Stadion von früher würdest du den jungen Fans aus der heutigen Zeit wünschen, dass sie sich nochmal irgendwie beim Fußballspiel ansehen können? Oder du selber, weil du hast ja auch gar nicht so viele mitgenommen in der Zeit.
Vollkommen richtig. Du hast jetzt halt ein paar genannt, die schon mal auch in meiner Auswahl gekommen wären. Also Bökelberg auf jeden Fall, weil das ja auch quasi in der Zeit ein sehr prägendes Fernsehbild war. Und das sah ja auch immer sehr spektakulär aus. Und damit verbinde ich auch immer diesen Bierdeckel-Reden. Also nicht Bierdeckel, sondern diese...
ich weiß, was du meinst. Wie heißen die Dinger?
Das dünne Papier,
die man so... die haben ganz speziell Namen. Glas.
Und die regneten eigentlich am Bökelberg ständig da.
Die
so
Witz, ne?
Über Manolo und so runter. Von daher, das war sicher sehr cool geworden. Badstadion sowieso, Schalke. Nee, also ich war tatsächlich, was ich ganz cool finde, ist so ein bisschen hier in Berlin die Entwicklung bei Union so miterlebt habe. Und da bei Union war, als sie in der dritten Liga oder sogar Regionalliga gespielt haben. Genau, Regionalliga, da war es halt noch die alte Försterei. Also noch gar kein Dach. Und die Tribünen waren halt wirklich so alte Steinplatten, überall wuchs da Gras und Unkraut raus. Das fand ich schon sehr charmant, und die Spieler kamen halt über so einen Tunnel und die haben sie halt wirklich in so Containern umgezogen. Also die standen da halt auch so rum. Das war sehr nah am Fußball und echt. Und immer wenn Besuch nach Berlin kam, gab es halt die Frage, ob sie jetzt lieber so ein bisschen nah dran und den Rasen riechen wollen oder gerne beeindruckende Architektur sehen wollen. Und je nachdem, was gewünscht wurde, klar, entweder ins Olympiastadion oder in die alte Försterei.
Die Erinnerungen an die alten Stadien sind jetzt eine gute Überleitung zu Hands of God, weil wir ja vorhin schon mal erwähnt haben, dass wir vor kurzem die markanten Flutlichter illustriert haben. Also ich darf sagen, dass ich Hands of God schon länger kenne, schon sehr viel länger schon länger verfolge, als wir jetzt hier irgendwie schon die erste Kooperation gemacht haben. Ihr habt ja zum Beispiel auch die Zeitlupen von Lukas Vogelsang illustriert. Als Fußballromantiker findet man ja, glaube ich, oder findet jeder sofort irgendwelche ikonischen Szenen bei euch aus der Fußballgeschichte. Vielleicht magst du mal erzählen, wie die Idee zu Hands of God überhaupt kam und was das erste Motiv war. Das hast du ja schon mit Mario de Janeiro war das, glaube ich. Erzähl da, wie kam so die Idee zu Hands of God?
Genau, am Anfang stand erstmal das visuelle Konzept. Einfach diese Illustration in der Stilistik stark vereinfacht, reduziert auf das Wesentliche, ohne Vereinslogos, ohne Ausstatterlogos, ohne das Umfeld, ohne Rückennummern, ohne Schrift. Mhm. Und nur mit diesen grafischen Flächen Momente und Spieler festzuhalten in einer ästhetischen Form, in der Hoffnung, dass sie wiedererkannt werden. Das war eigentlich so der Gedanke. Und ja. Mario Götze war eben das erste Motiv. Darauf folgten dann nochmal so 10 Stück oder so. Mhm. Also das zweite, das weiß ich natürlich, und zwar die Hand Gottes von Maradona, weil nachdem Götze entstanden ist und ich den gesehen habe, dachte ich, ja, das muss eigentlich jeder kennen. Also und ja. Dann war der nächste Gedanke, was gibt es noch an großen Momenten? Na klar, Hand Gottes. Und dann entstanden eben insgesamt so 10 oder 11 Stück. Und die habe ich dann mal getestet, also im familiären Umfeld. Mhm. Zum Beispiel bei meinem Schwiegervater, der so, also kein Hardcore-Fußballfan ist, aber so, sagen wir mal, mittelmäßig durchschnittlich interessiert ist. Ja. Und er war meine erste Testperson und dachte, wenn er das jetzt erkennt, dann ist es ein sehr gutes Zeichen. Und so war das dann auch. Er hat alle 10 erkannt, ne? War ich schon mal happy. Und genau, wie gesagt, lag das dann ewig in der Schublade, bis ich es dann Matthias gezeigt habe und wir dann gemeinsam gesagt haben, ja geil, spannend, lass uns da was draus machen. Und das Konzept hat sich dann tatsächlich so ein bisschen von alleine ergeben, als dann klar war, wir würden es dann 2018 gerne starten und wir dann da ein bisschen tiefer gegangen sind, überlegt haben, was kann man denn da alles zeigen, war klar, natürlich bespielen wir in erster Linie Nostalgie, also quasi Vereinsgeschichte von Vereinen, die Geschichte haben. Mhm. Und hatten da tatsächlich einen Aspekt gar nicht so sehr auf dem Schirm damals, der jetzt aber noch dazugekommen ist, das ist so eigentlich die zweite Säule bei Hands of God. Also wir haben im Prinzip so 2 Blöcke, das ist einmal so die Vergangenheit, alte Helden, große Sportmomente, Vereinsgeschichte und die zweite Säule ist eben die Gegenwart, also Aktualität. Das heißt, wenn Eintracht Frankfurt beispielsweise die Euroleague gewinnt, dann ist es für uns natürlich klar, dass wir das festhalten. Und dann ist es halt total tagesaktuell, aber jetzt ja auch schon wieder Vergangenheit. Ne? Und in 5 Jahren wird es eben auch nochmal eine andere historische Dimension haben, als wenn man es eben so ganz frisch herausbringt. Ja. Genau, und unser Ziel war, oder ich habe es ja schon erwähnt, also wenn man sich dann hinsetzt und überlegt, ja, welche Vereine können es sein, wie sah meine Fußballsozialisation aus, also die ist jetzt mit Matthias mehr oder weniger deckungsgleich, der übrigens Eintracht-Fan ist. Mhm. Und da kommt man dann schnell auf die Vereine, das ist halt VfB, das ist Werder, HSV, Köln, ja, natürlich viele andere auch, Bayern, Dortmund, sind jetzt auch alles Vereine, mit denen wir schon Kooperationen hatten und zusammengearbeitet haben. Und da sind uns halt dann auch sehr schnell Momente und Spieler in den Sinn gekommen, die da in Frage kommen. Und genau, so hat sich das dann sehr schnell von selbst zusammengebaut, das Konzept dann, was wir da machen wollen. Ja, 2018 eben gestartet, damals eben mit den 11 größten WM-Momenten aus unserer Sicht. Ne? Also das ist ja eh klar, dass es da noch mehr gab oder mehr gibt und dass man da auch anderer Meinung sein kann, aber mit 11... Wollten eben mit 11 starten und haben dann eben 11 ausgesucht.
Und war kein Deutscher dabei, oder?
Nur ein paar. War dann doch sehr deutschlastig, aber das ist, also natürlich hat es damit zu tun, dass wir auch ein deutsches Label sind, natürlich deutsch sozialisiert sind, also im Bereich Fußball. Nicht nur da, aber da natürlich im Kontext zu Hands of God natürlich relevant. Und halt auch, weil Deutschland halt einfach auch Momente geliefert hat, ja? Sowohl positive als auch, sagen wir mal, Erfolge wie auch Niederlagen. Genau, und da muss man dann aber auch den einen oder anderen rausschmeißen, weil es dann zu deutschlastig geworden wäre.
Okay.
Genau, und danach, nach der WM, haben wir uns dann direkt um die Vereine gekümmert. Also da diese Vereinsgeschichten, also diese Legends, wie wir sie nennen, das sind diese Prinz, auf denen dann halt 12 bis 18 Momente und Spieler abgebildet sind, die aus unterschiedlichen Jahrzehnten, aus den Anfängen und auch relativ aktuelle Momente zeigen. Ja. Und ja, das sind auch die Motive, die tatsächlich große Freude machen, weil man taucht da halt immer ganz tief ein in so Vereinsgeschichte. Neben den Sachen, die einem dann so einfallen, weil man sie auf dem Schirm hat, fängt man natürlich auch an zu recherchieren, tauscht sich auch aus. Und das machen wir dann in solchen Fällen tatsächlich immer, also bei diesen Legends, immer mit Fans von dem Verein aus. Das sind dann immer so 3-4 Leute, die wir dann mit ins Boot holen. Den zeigen wir dann eine Vorauswahl, Vorentwürfe. Und dann, ja, da gab es da schon häufiger auch entweder Einwände oder ergänzende Ideen, die wir dann einfließen lassen haben. Das macht einfach Spaß und bildet weiter. Ja, klar. Man beschäftigt sich mit einem Thema, das einem Spaß und Freude macht. Ja. Und ja.
Gab es rückblickend betrachtet diesen einen Durchbruchmoment, wo ihr beide wusstet, jetzt haben wir es geschafft?
Ich würde sagen, es gab jetzt so mehrere sehr coole Momente. Also einer, der war ganz, ganz am Anfang, 2018. Also müsst ihr so vorstellen, da hat uns ja noch kein Mensch gekannt. Wir haben diese Website gelauncht mit diesen 11 Momenten. Die gibt es heute immer noch zu sehen. Diese 11 Momente sind schön animiert, also tatsächlich immer noch sehenswert. Und haben auch einen Shop gestartet. Aber der hatte natürlich überhaupt gar keinen Traffic, weil uns kein Mensch kannte. Und 2 Wochen später haben wir bei 11 Freunde angerufen, weil wir da die Idee hatten, dass wir für sie auch spannend sein konnten. Und das war schon mal der erste coole Moment, weil dieses Telefonat war super cool und nett und man hat sofort gemerkt, okay, das passt, weil der Ansprechpartner bei Freunden hatte uns auch schon irgendwie auf dem Schirm, der hat uns auch im Netz schon gesehen gehabt und hat sich voll gefreut und meinte, ja cool, sie sind gerade am Plan, was sie zu Weihnachten machen wollen und wir sollen mal rumkommen. Und daraus entstand dann halt 3 oder 4 Wochen später schon eine große Kooperation. Die Elf-Freunde bringen dann jedes Jahr zu Weihnachten, haben sie so eine Weihnachtsbroschüre und in der waren wir halt schon super prominent drin, also auf der Titelseite und also ganz viele Sachen haben sie da von uns aufgenommen. Mhm. Und das war schon direkt so, oh okay, also wir sind schon beide sehr überzeugt von der Idee und von dem Konzept und wenn jetzt quasi jemand Externes auch direkt so anspringt, also zu einer Zeit, wo wir wirklich noch komplett unbekannt waren, der hat es dann schon sehr, sehr bestätigt und gefreut. Ja. Und dann kamen halt so diese ganzen Vereinskooperationen, die waren da schon auch, die haben uns da gestärkt in dem, im Glauben daran, dass das also abgesehen davon, dass wir natürlich auch ganz viel, also vielleicht das vorweg, also wir bewegen uns ja auch sehr viel auf Social Media, auf Instagram und Twitter sind so unsere Hauptkanäle, auf denen wir mit unseren Followern in Kontakt treten und kommunizieren. Und das war halt auch sehr, sehr schnell klar, dass wir auf den Kanälen halt unheimlich viel Liebe erfahren, weil wir eben Sachen machen und Werke schaffen, die in der Regel, nicht nur in der Regel, also ausschließlich Vereine würdigen und ehren und Momente und Spieler und die Fans der jeweiligen Vereine sich da natürlich abgeholt fühlen und sich einfach aufrichtig freuen. Und so kommt es eben, dass wir seit 2018, also dieses, dass wir viel Liebe abbekommen, das hat eben auch keinen Abbruch genommen. Das heißt, das ist natürlich auch eine Form der Bestätigung beziehungsweise des Bewusstwerdens, oh, man macht irgendwie eine gute Sache und eine richtige Sache. Ja, und lass uns da dranbleiben. Ja. Und dann kommt halt eben sowas wie mit dieser Vereinskooperation, wenn halt, ob das jetzt Borussia Dortmund war, was jetzt für mich natürlich als BVB-Fan toll war, zur Corona-Zeit kam halt irgendwann abends ein Anruf aus dem Nichts, mehr oder weniger. Wir haben natürlich bei einigen Vereinen auch so schon Mails geschrieben gehabt, hey, schaut mal, wir haben hier coole Sachen, ist das nichts für euch? Und so, lass uns doch noch was zusammen machen. Und das war relativ erfolglos, diese Kaltakquise. Genau. Aber da kam halt dieser Anruf aus dem Nichts, abends, 17 Uhr oder so, kurz vor Feierabend, Corona-Zeit, Geisterspiele, die Vereine haben angefangen, die Stadien zu verkleiden, weil das Fernsehbild so schrecklich aussah. Ja. Und am Telefon war unser Ansprechpartner vom BVB, der, um es kurz zu fassen, mich dann da gefragt hat, ob wir Interesse hätten, die Westtribüne voll zu gestalten mit einem Banner. Und ich habe dann noch so gefragt, wie groß dieses Banner denn sein wird. Also klar, hätte ja auch jetzt ein kleines sein können und meinte, ja, das ist halt so 100 mal 20 Meter.
Genau, okay, also die ganze Tribüne.
Nicht, Genau. Und das war, ja, also da war ich schon leicht fassungslos, musste auch die Kontenance bewahren.
Ja, das glaube ich.
Das Gespräch vernünftig zu Ende führen und dann direkt Matthias angerufen und da dann halt eskaliert. Und genau, das war dann.
Habt ihr euch spontan auf einen Schnaps getroffen?
Ja, genau. Ja, schön wär's gewesen, genau. Es war aber irgendwie so eine zu der Zeit eine unangenehme Corona-Zeit.
Ach ja,
da
stimmt,
waren wir alle zu Hause. Ja, ja, genau. Also leider nein, aber wir haben es nachgeholt.
Ja.
Ja, und dann haben wir das Stadion eben, dieses Banner machen dürfen, was dann für ein halbes Jahr das Fernsehbild war bei allen Bundesligaspielen, ja. DFB-Pokal, Champions League. Und was dann eben auch dazu geführt hat, dass wir für das Pokalfinale in Berlin durften wir dann auch quasi die Kurve, war ja auch leider ein Geisterspiel, und die Kurve vom BVB durften wir dann gestalten. Das war dann halt nochmal 200 mal 100 Meter, also nochmal fast das Doppelte größer.
Also ich erinnere mich noch, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wenn ich an die Geisterspiele denke, dass auf jeden Fall dieser Lupfer von Lars Ricken 97 gegen Juventus Turin im Olympiastadion damit drauf war. Was war da noch so für Szenen mit drauf?
Genau, da war auf jeden Fall drauf. Potowski war mit drauf, Zorc war mit der Meisterschale drauf, DD auf dem Zaun war drauf, nach einem Siegtor im Derby, Weidenfeller als Vereinsikone und Vereinsbotschafter. Genau.
Ja, und dann schon, im Olympiastadion Berlin, war es dann das gleiche Motiv oder habt ihr da nochmal was anderes gewählt?
Nee, das war dann inhaltlich tatsächlich auf Pokal ausgelegt, die Pokalsiege, die vorangegangenen vier Pokalsiege. Dass ich da jetzt richtig bin, vier, genau. immer jeweils die Kapitäne der jeweiligen Mannschaft und dann die Torschützen, die waren dann darauf zu sehen, was tatsächlich auch sehr schön war. Und dann in der Nacht, wie wir alle wissen, ging das Finale ja gut aus, weil sie gegen RB klar gewonnen haben. In der Nacht entstand dann für die Geschäftsstelle in Dortmund auch ein großes Banner, das hing dann da. Und da kam dann eben Marco Reus als fünfter Kapitän in das Motiv noch dazu.
Ah, ja, cool.
Ja, das war einfach klar. Das sind halt so Momente, die toll sind und die einem einfach klar vermitteln: hey, das scheint ganz gut zu sein, die Idee und das Konzept. Und das wird gewürdigt und geschätzt. Und im Nachhinein haben wir dann eben im Austausch mit BVB auch gehört, dass da den Jani Drusecki beim BVB, der uns damals auch kannte und auch einer der Fürsprecher war, es mit uns zu machen. Und wir fanden es dann eben auch cool, also es gab ja zu der Zeit eben auch andere Vereine, die diese Flächen halt großflächig für ihre Sponsorenlogos genutzt haben und dann halt auch damit Geld verdient haben. Das hat der BVB nicht gemacht. BVB hat an der Stelle auf Kunst gesetzt und Fankultur da, also im weitesten Sinne, wirken lassen. Das fanden wir schon sehr, sehr schön.
Ja, nicht schlecht.
Genau.
Würdest du das auch so als den ersten oder den größten Erfolg der zurückliegenden Jahre bezeichnen oder gab es noch was Größeres als das?
Na, beim BVB kam ja dann noch der Fanflieger, der immer noch durch Europa fliegt. Das war dann zwar von der Fläche her nicht größer, aber was wir dann schon gemerkt haben, ja, in der Außenwirkung ist halt Flugzeug, also die Luftfahrt hat jetzt neben dem CO2-Aspekt, darunter hat die Luftfahrt natürlich sehr gelitten in den letzten Jahren oder das Image. Und trotzdem hat es halt eine krasse Strahlkraft. Also so, als wir das veröffentlicht haben, dass wir den Fanflieger gestaltet haben, haben wir schon sehr euphorische Reaktionen erfahren. Das war auf jeden Fall nochmal ein absolutes Highlight. Und klar, man kann es nicht anders sagen. Irgendwann kam ja dann auch die Kooperation mit Bayern München. Und in der Dimension, in der Größe, wie Bayern das da auch angegangen ist, war das auch auf jeden Fall eins der Highlights.
Was habt ihr mit Bayern konkret gemacht?
Wir haben da eine relativ große Koalition gemacht, sowohl Apparel, also da gab es ganz viele Items vom Crewneck-Pulli über ein Hoodie, über verschiedene Shirts, über Socken, Caps und dann tatsächlich gab es auch noch so Hardware wie Magnettafeln und Schlüsselanhänger und Weizenbiergläser.
Okay, also aber war schon sehr, diese sehr Motive oder die Designs, das läuft alles über deinen Tisch oder macht Matthias die auch?
Nee, also die Designs mache ich, genau. Also da
und wie lange brauchst du für, wenn man jetzt, wie kann man sich das vorstellen? Bayern München fragt jetzt an, wir wollen hier irgendwie Sami Kufu auf dem Pulli haben. Wie lange brauchst du für so ein Motiv?
Ja, für ein Einzelmotiv ist es manchmal das unterschiedlich. Jetzt, ich meine, die Zusammenarbeit mit Bayern, die war dann schon sehr raum- und zeitgreifend. Also das ging da bestimmt drei, vier Monate, habe ich da nichts anderes gemacht, als nur eben die Designs zu entwickeln und dann auf die verschiedenen Items zu packen. Und nee, das war schon sehr, sehr aufwendig, aber auch groß und toll. Und genau. Und natürlich auch die Zusammenarbeit also mit Eintracht Frankfurt. Da natürlich im Kontext, dass Matthias Eintracht-Fan ist und die Eintracht halt, seitdem wir am Start sind, seit 2018 einfach auch abliefert, zuverlässig mit dem DFB-Pokalsieg. Ja, also quasi, das war ja der Sommer, in dem wir auch an den Start gegangen sind.
Ja.
Und ja, da sowohl, also da, das ist eigentlich so der perfekte Fall. Du hast halt bei der Eintracht so viele Hardcore-Nostalgie-Fans, die eben vielleicht auch einen Ticken älter sind, also so ab Mitte 30 aufwärts. Und hast jetzt halt auch ganz viele Junior-Fans, die natürlich auch von den Erfolgen, von den aktuellen abgeholt wurden. Pokalsieg, Europa League. Und zum Europa League-Sieg haben wir auch eine sehr, sehr schöne La Bestia Blanca-Kollektion.
Das wollte ich gerade sagen, La Bestia Blanca mit 30.000 Leuten in Barcelona.
Ja, genau. Also da war es halt. Ja, genau. Da. Matthias war ja auch selber dort. Also der hat sich das alles gegönnt, sowohl in Barcelona vor Ort, also dann später in Sevilla im Finale. Und das ist jetzt rein so vom, also wie diese Kollektion ausgesehen hat, welcher Umfang die hatte, welche Items da ausgewählt wurden, war das eigentlich für uns beide schon ganz nah an dem, was wir so als fast perfekt finden. Also auch dann in der Produktion, allem. Daher ist es absolut ein Highlight für uns, dass wir das gemeinsam mit dem Verein machen konnten. Weil, und das ist das, solche Erfolge, das hatte ich vorhin so angedeutet, klar, man merkt in dem Moment, wow, das ist was total Spektakuläres, und dann hört man die Jahre dazu, wann das letzte Mal und so weiter, dann kann man schon ungefähr erahnen. Aber durch die Zeit, die jetzt noch so voranschreitet, also ich glaube, in 3, 4, 5 Jahren werden bestimmte Motive oder bestimmte Items zu Anlässen nochmal eine ganz andere Tiefe bekommen, weil man dann einfach noch besser realisiert, dass es einfach so eine krasse Sportgeschichte ist, die da stattgefunden hat und die man als Label dann für den Verein umsetzen durfte. Das ist einfach
ist groß.
Toll.
Glaube ich. Ja, derzeit gibt es ja große Protestwellen hinsichtlich eines möglichen Investoreneinstiegs in die deutsche Fußballliga. Also wir haben ja bei einer ersten Abstimmung haben sich die Vereine ja mehrheitlich dagegen entschieden. Dann wurde im Dezember einfach nochmal abgestimmt und dann im Geheimen. Und Leute wie Martin Kind, der ja schon seit Jahrzehnten im Kreuzfeuer der Kritik von der Fanszene von Hannover 96 steht, hat ja bei dieser Abstimmung dann entgegen seiner Weisung seines Vereins für einen Investor gestimmt. Dagegen laufen die Fankurven dieser Tage zu Recht Sturm und fordern eine transparente Neuabstimmung. Ich weiß, dass ihr auch dieses Thema nochmal illustriert habt. Wie blickst du oder wie blickt ihr auf diese Thematik?
Relativ klar. Also ich finde die Protestform, die die Fankurven gewählt haben, sehr gut. Gewaltfrei, originell, plakativ. Ich fand es eigentlich am deutlichsten beim Spiel Hertha gegen HSV, war es da, wo dann Hansi Küpper und der Torsten Matuschka da sich um Hals und Kragen kommentiert haben. Also da ist es eigentlich am klarsten geworden, dass es diesen Protest braucht, weil einfach nicht verstanden wurde, worum es im Kern geht. Weil die sich auch komplett im Kreis gedreht haben. Die haben es inhaltlich überhaupt nicht angenommen. Und von daher war das eigentlich genau für mich so ein Schlüsselmoment, bei dem ich so dachte, ja gut, dass es so ist und dass der jetzt eben auch länger ist, dass es spürbar ist, dass er nervt. Und nur dann kann man eben was bewirken. Das man hat ja jetzt gesehen, jetzt hat ja mit Klaus Voigt vom VfB Stuttgart, der Präsident hat ja als erster Vereinsvertreter quasi Neuwahlen oder transparente Wahlen eingefordert. Also hat es eben was bewirkt. Solange die, die Vereinsstruktur in Deutschland so ist, wie sie ist, dass es eben noch sehr viele Vereine gibt mit Mitgliedern, die ein Mitspracherecht haben und eine Teilhabe haben, finde ich sowas immer gut, weil am Ende geht es ja um Dialog, es geht darum, dass Transparenz-Themen besprochen werden, und wenn Mitglieder gegen sowas abstimmen, dass dann ihr Wort dann halt auch Gewicht hat und das dann nicht einfach ignoriert wird. Und genau, dass man am Ende halt irgendwie auf einen Konsens kommt, wie der dann ausschaut und was dann der richtige Weg ist für die Liga. Da muss ich sagen, da fällt es mir schwer, das jetzt vernünftig zu bewerten, weil mir da einfach zu wenig da braucht es mehr Wissen, um das wirklich ganz vernünftig einordnen zu können. Aber es gibt viele Indizien, die dafür sprechen, dass es keine gute Entwicklung nehmen würde, wenn der Investoren-Deal klappt.
So. Genau, ich denke auch, dass der Protest Wirkung zeigt, und ich glaube auch, dass die weiteren Protestformen, die es ja definitiv geben wird, auch dazu führen werden, dass es Neuwahlen geben wird. Da bin ich ziemlich sicher, ich bin da guter Dinge, dass es passiert. Wir kommen langsam zum Ende, und zu guter Letzt, nicht zu guter Letzt, eine Frage habe ich danach noch, aber ich würde noch die sogenannte Wunderfrage stellen. Die kommt in meinem beruflichen Kontext immer öfter mal zum Einsatz. Die lässt sich aber auch gut auf den Fußball übertragen. Also stell dir vor, du wachst eines Morgens auf und es ist ein Wunder geschehen. Der Fußball im Gesamten ist plötzlich genauso, wie du ihn dir immer gewünscht hast. Also wie du ihn dir quasi immer vorgestellt hast. Unliebsame Dinge sind abgeschafft, die Ligen wurden vielleicht neu strukturiert oder. Wie sehe der perfekte Kosmos Fußball für dich aus? So mal als, weiß ich nicht, wenn du ein paar Schlagworte brauchst, irgendwie braucht die Liga vielleicht 20 Clubs, welche davon müssten vielleicht raus aus der ersten Liga, Videoschiedsrichter, Eintrittskarte, Stadionnamen, Relegation abschaffen, Vermarktung etc. pp. Was wäre da für dich so der Fußball, wie du ihn dir vorstellst?
Ja, da gäbe es viele Aspekte, an die man da jetzt ansetzen könnte.
Ja.
Etwas im Kleinen zu finden und etwas im Großen. Und das im Kleinen richtet sich jetzt tatsächlich, vielleicht auch überraschend, aber richtet sich tatsächlich auch eher so an die Spieler und an daran, wie Sportsgeist und Fairplay quasi sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Damit meine ich persönlich, und das ist etwas, was mich halt super nervt, wenn ich Fußball schaue, ist halt, ja, wenn Verletzungen simuliert werden oder Zeitspiel betrieben wird, das ist etwas, was ich unsäglich finde. Und wenn ich jetzt per Knopfdruck etwas ändern können würde, was jetzt konkret das Spiel verändert, wäre es das, dass man das abschafft, beziehungsweise einen neuen Sportsgeist Einzug erhalten lässt.
Ein Plädoyer für die Auszeit? Also Ball ist im Aus, Spielzeit wird gestoppt, wie beim Handball?
Ja, oder beziehungsweise es geht mir gar nicht so um die Netto-Spielzeit, sondern es geht mir eher darum, dass die Spieler aufhören, A, Zeitspiel zu betreiben und B, auch jetzt keine Verletzungen simulieren, wo es keine gibt. Und das ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man Fußball schaut, wenn ein Spiel 7, 8, 9 oder 10 Verletzungspausen hat, dann
machen die Physios anscheinend schlechte Arbeit.
Ja, beziehungsweise natürlich haben die dann wahrscheinlich, nehmen das den Spielern dann schon mehrheitlich ab, dass sie da auch was einen Schmerz empfinden, dass sie da getroffen wurden, alles gut, ja. Aber ich glaube, es gibt eben auch einen großen Bereich, in dem da halt irgendwie Zeit geschunden wird oder eine Pause zum Durchatmen genutzt wird. Und ich glaube, klar, das, was du ansprichst, wäre dann die Regel, die man dann einführen könnte, die das dann quasi aushebelt. Weil dann, wenn du, klar, eine Netto-Spielzeit pfeifst, dann lohnt sich es eben auch nicht mehr, das zu machen. Aber ich mache es mal anders, um so ein Positivbeispiel, so Spieler wie Mats Hummels beispielsweise, ist für mich, oder auch ein Thomas Müller, das ist also das Pendant bei Bayern. Ja. Die beiden sind für mich, was jetzt öffentliches Auftreten, was Fairplay und Sportsgeist angeht, absolute Vorbilder. Mhm. Und da würde ich mir einfach viel, viel mehr davon wünschen. Und genau, das wäre das so im Kleinen. Und im Großen würde ich mich freuen, wenn so Konstrukte wie RB verboten wären. Punkt. Und da steckt für mich ganz viel eben auch mit drin, weil das einen großen Bereich abdeckt, der für mich nicht wünschenswert ist im Fußball und Entwicklungen abbildet, die ich endlich finde. Und hoffe, dass es weiterhin sehr, sehr viele gute Vereine gibt mit einer guten Vereinsstruktur, einer guten Vereinsbasis und Fanbase, die Fahne hochhalten und den Fußball auch so ein bisschen vor dieser Entwicklung bewahren.
Okay, das würde ich direkt unterschreiben. Letzte Frage. Ich habe mir vorgenommen, jeden meiner Gäste eine Art Traumelf aus Spielern aufstellen zu lassen, die für Sie als Fußballfan von großer Bedeutung sind. Bei dir bietet sich da natürlich der BVB an, aber du darfst in begründeten Fällen auch eine Ausnahme machen. Vorab nochmal, also es geht nicht um irgendwie sportliche Aspekte oder wer hat die meisten Tore geschossen oder so ein Schnickschnack, sondern es geht wirklich um die wichtigeren Dinge wie Vereinstreue, Haltung, ikonische Szenen oder eben ganz individuelle Erlebnisse für dich. Wer steht da in deiner Auswahl? 11 Spieler.
Da darf natürlich Mario Götze nicht fehlen in seiner Prime. Mario Götze, ein Spieler in seiner Prime, wahrscheinlich mit einer der besten, die ich beim BVB gesehen habe.
Ich glaube, der wurde nur für 2014 geboren, weil danach ging es steil bergab. Also der war damals 21. Mhm. Ja, und wenn du von seiner Prime sprichst, also sein Peak, ist es ja genau so entwickelt worden, dass er genau da im Juli 2014 dieses Tor schießt. Weil danach.
Und was für ein Tor.
Ja, und was für ein Tor.
Es ist ja auch wirklich, das ist so ein Tor, das weiß nicht, das ist wahrscheinlich das Tor, das ich mir am meisten angeschaut habe in meinem Leben. Ja. Und ich kann mich nicht satt sehen, weil es so sensationell schön ist. Und so speziell diese Technik stimmt alles.
Absolut. Ja.
Dann nach Mario. Aber Mario Götze ist auch der Spieler, der mir de facto im Erwachsenenalter aber sowas von das Herz gebrochen hat. Und das hatte ich vorhin dann auch vergessen zu erzählen. Also sein Wechsel zu Bayern hat quasi diese romantische Phase, die ich da hatte, diese rosarote Brille. Der Wechsel hat mich so hart auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht wie nichts anderes. Aber zurück zur Traumelf. Ja. Da kommen zwei sehr aktuelle Spieler, die jetzt nicht mehr da sind, aber die für kurze Zeit da waren. Das ist zum einen Haaland, den ich leider nicht live spielen sehen konnte, weil die meiste Zeit waren Geisterspiele. Und Bellingham, den konnte ich noch live spielen, was sehr beeindruckend war. Und man hatte damals schon geahnt, dass er einfach absoluter Ausnahmespieler ist. Und man sieht ja jetzt, was er in Spanien mit Real treibt. Dann Marco Reus. Da sind es viele Ebenen, sportlich, aber auch seine Vereinstreue. Das war ja auch so damals die Zeit, wo dann der ein oder andere Spieler sich gegen Bayern und für Dortmund entschieden hat.
Ja.
Nuri Sahin, natürlich auch aus der erfolgreichen Zeit um Klopp herum. Hummels, für mich absolut einer der besten Innenverteidiger, die Deutschland je hatte oder so. Ja. Subotić, weil sehr spektakulärer Typ. Ja, genau. Ja, damals, das war, aber das ist ja schön, ne? Also ich meine, Robben, herausragender Spieler, aber war natürlich auch eine Reizfigur und natürlich verschießt er den Elfmeter gegen Weidenfeller und Subotić baut sich vor ihm auf.
Ja, ja.
Es war schon ein Genuss, aber alles kommt zurück, ne? Als dann Dortmund im Finale in Wembley das Tor kassiert hat, kam Boateng und hat sich da genauso vor Subotić aufgebaut. Also es kommt alles wieder zurück.
Auf jeden Fall, ja.
Dann habe ich dann noch mit den älteren Helden. Da kommt natürlich Matthias Sammer, sowohl als Spieler als auch dann später als Trainer. Zorc, absolute Vereinslegende. Ja. Dickel, so der typische Fall, Vereinslegende und Stadionsprecher. Sehr folkloristisch jetzt zum Teil, aber trotzdem Vereinslegende, allein schon mit der Geschichte, dass er eben sich da hat fit spritzen lassen im Pokalfinale, um spielen zu können. Tor schießt und dann aber auch danach dann seine Karriere beenden muss. Und im Tor steht für mich Teddy Debert, weil er für mich so ein Sinnbild ist für den Fußball in Ende 80er, Anfang der 90er Jahre. Also das wäre so meine BVB-Traumelf.
Alles klar. Teddy Debert, ja, ich erinnere mich auch noch an den. War immer hinter Stefan Kloß, ne? Der war damals die Nummer 1.
Andersrum, Stefan Kloß ist jünger. Teddy Debert war noch älter und war vor Stefan Kloß Torwart und wahrscheinlich hat ihn Kloß dann abgelöst. So war es dann irgendwann.
Also ich erinnere mich, Ende der 90er, da war Kloß immer, oder Mitte der 90er war Kloß Nummer 1 und Debert war Nummer 2. Okay, dann haben wir Teddy Debert, Dickel, Zorc, Sammer, Subotić, Hummels, Sahin, Reus, Bellingham, Haaland, Götze. Ja, was kann man mit dieser Mannschaft erreichen?
Alles. Ist halt jetzt nicht ausgeglichen. Ich habe keine Außenverteidiger, wenn ich das richtig sehe.
Ja, gut.
Aber gut, dafür gute Offensive und mit Hummels und Subotić und Sammer, ne, das geht schon, da geht einiges.
Alles klar. Sehr gut, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für deinen Besuch im Kurvenhelden-Podcast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und hier mit dir über deine Sicht über den Fußball zu plaudern.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Es hat mir auch große Freude bereitet.
Ja, dann ganz viel Erfolg weiterhin mit deinem Herzensprojekt Hands of God und vielleicht fällt uns in Zukunft ja nochmal ein neues gemeinsames Projekt vor die Füße.
Sehr, sehr gerne.
Alles klar, darüber würde ich mich sehr freuen. Dir einen guten Start in die Woche. Vielen Dank und liebe Grüße in die Hauptstadt.
Ciao.
Ciao.